Heute etwas lesen, und zwar aus dem 9. Kapitel. Es ist jene Stelle, in der auch der Wochenspruch beheimatet war, den der Fritz am Anfang schon ein wenig ausgelegt hat. Er hat schon meine Predigt begonnen heute, sehr gut. Lukas 9, Vers 57 bis 62. Und ich möchte das vorlesen. Lukas 9, 57 bis 62. Es geschah aber, als sie auf dem Weg dahin zogen, das war Jesus mit seinen Jüngern und einer ganzen Menge von Leuten, da sprach einer zu ihm: Ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst, Herr. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Jesus zu einem anderen: Folge mir nach. Der aber sprach: Herr, erlaube mir vorher hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Es sprach aber auch ein anderer: Ich will dir nachfolgen. Herr, vorher aber erlaube mir, Abschied zu nehmen von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm: Niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Ihr Lieben, das sind drei Einzelgespräche, die hier aufgeschrieben sind. Kurze Einzelgespräche, die alle ein Thema zum Inhalt haben, nämlich die Nachfolge Jesu. Es ist sehr interessant, wenn man diese drei kurzen Gespräche so ein bisschen überblickt. Man hat schon beim Lesen so den Eindruck, das ist schon absolut herausfordernd, was Jesus hier denen, die ihm nachfolgen wollen, zum Ausdruck bringt. Ihr Lieben, Nachfolge, so wie Jesus sie versteht, ist immer eine totale Herausforderung. Und wir dürfen den Standard dessen, wie Jesus Nachfolge versteht, nicht verringern, sondern wir müssen uns immer wieder an diesen Standard heranbewegen. Nun, wir dürfen auch diese Botschaft der Nachfolge nicht verflachen, so einfach machen. Wenn du Jesus nachfolgst, dann wird alles gut. So in diesem Sinne. Das ist nicht das, was mit Nachfolge gemeint ist. Jesus hat das an verschiedenen Stellen gesagt und wir hören dann auch in den Evangelien da und dort manche Reaktionen auf das, was Jesus sagt. In Johannes 6 zum Beispiel, da hören wir, wie er über verschiedene Dinge spricht. Und dann heißt es: Und als sie das hörten, da sagten sie: Diese Rede ist hart. Wer kann sie hören? Diese Rede ist hart. Wer kann sie hören? Das ist auch nicht einfacher, was wir hier hören, an einer anderen Stelle. Und im selben Kapitel, in Kapitel 6, heißt es dann im Johannesevangelium noch weiter einige Verse: Und viele von den Jüngern, also denen, die ihm damals schon nachfolgten, nicht die 12, sondern die anderen, von da an fingen sie an, zurückzukehren in ihr altes Leben und verließen ihn. Die Rede Jesu war hart. Er hat ihnen nicht ein Leben in der Nachfolge versprochen, das nur sozusagen etwas ganz Wunderbares ist, ein Leben im Schlaraffenland. Und viele gingen zurück, heißt es, in ihr altes Leben. Und dann dreht sich Jesus zu den Jüngern und sagt: wollt ihr etwa auch weggehen? Weil meine Rede so hart ist? Und dann ist es Petrus, der sagt, nein, wir wollen nicht, wir wollen bei dir bleiben, denn du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Du bist der Heilige Gottes. Du kommst direkt von Gott. In dir sehen wir Gott. Und wenn Gott spricht, dann ist es etwas anderes, wenn irgendein Mensch zu uns sprechen würde, solche harten Worte. Du bist der Heilige Gottes. Und darum, das ist die Begründung, darum hören wir auf dich. Das ist auch wichtig jetzt, wenn wir hören, es ist Gott, der spricht. Es ist Jesus, der spricht. Nun, es ist wichtig auch von daher, nun diese ganze Geschichte, die hier steht, mit diesen drei Gesprächen einzubetten. Das ist immer ein guter Rat, wenn man Bibel liest, dass man immer auch etwas bedenkt, was davor steht oder was danach steht. Denn diese Evangelien, die sind sehr bewusst geschrieben und man hat auch ganz genau platziert die Dinge an die Stelle, wo sie auch aus dem Zusammenhang heraus verständlich werden. Unmittelbar vorher, das 9. Kapitel des Lukas-Evangeliums ist ein riesiger Einschnitt, wenn man das Evangelium, wenn man den Aufbau des Evangeliums sieht. Da ist ein davor und ein danach. Und es beginnt damit, dass Jesus hier den Jüngern ankündigt, was auf ihn wartet. Dass er nach Jerusalem gehen wird und dass er dort gefangen genommen wird und getötet wird und so weiter, diese Dinge. Und die Jünger widerstehen ihm, das widerfahre die nur ja nicht. Und dann heißt es ein paar Verse, bevor dieser Text beginnt, und als die Zeit erfüllt war, dass Jesus hinweggenommen werden sollte, also zurückkehren sollte zum Vater, da wandte er sein Angesicht schnurgerade aus, so müsste man das übersetzen, nach Jerusalem. Jetzt geht's ans Kreuz. Von da an war er auf dem Weg nach Jerusalem in seine letzte Berufung. Und dieser Weg nach Jerusalem, das war ein Weg, der war ein Weg des Leidens. Es war ein Weg des Todes. Es war ein Weg des Loslassens, des Aufgebens, des Opferns, der Hingabe. Könnte man noch viele Worte sagen. Und es ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. In diese Situation hinein kommt dieses Wort. Und unmittelbar vorher noch heißt es dann, und Jesus sandte einige Boten aus in einen Ort, das war in Samaria, damit sie eine Übernachtung finden könnten auf dem Weg nach Jerusalem. Und die Jünger kommen zurück und es heißt, und sie fanden nichts. Sie fanden keinen Ort, wo Jesus sein Haupt hinlegen konnte. Das kommt hier auch vor, dieses Wort Haupt hinlegen. Das ist der Hintergrund, ja. Es ist immer gut, ein bisschen auch vorher und nachher zu lesen. Und nachher kommt dann die Stelle, wo Jesus die Jünger aussendet, nicht nur die 12, sondern die 70, hat 70 gewählt, nachdem er vorher etwas über Jüngerschaft gesprochen hat, was Jünger ist, hat er sie jetzt ausgesandt. Gut, es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, dass diese Worte jetzt gesprochen sind auf dem Weg nach Jerusalem. Der Weg ist der Weg, den Jesus kennzeichnet. Und Jesus will von Anfang an damit sagen, der Weg der Jünger ist ähnlich wie der Weg des Meisters. Und Jünger, die sich Jesus nachfolgen, die müssen wissen, wohin sie gehen. Und jetzt kommt einer und sagt, Herr, ich folge dir nach, wohin immer du gehst. Jesus hatte vorher gesagt, wo er hingeht. Das ist der Hintergrund. Auf den dürfen wir sozusagen ständig auch hier in diesem Sinne im Hinterkopf haben. Nun, was Jesus hier, es wird hier einfach gesagt, einer. Im Matthäus-Evangelium heißt es, dieselbe Parallelstelle, es ist ein Schriftgelehrter, der zu Jesus kommt. Es ist das erste, einzige Mal im Neuen Testament, wo von einem Schriftgelehrten steht, dass er zu Jesus kommt und sagt, ich will dir folgen. Und im Lukas-Evangelium heißt es einer. Auf diesem Weg kommt einer und sagt, Herr, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Das ist ja eine tolle Entscheidung, die dieser Mann getroffen hat. Begeisterungswürdig. Das ist fantastisch. Da kommt einer und sagt, ich will dir folgen. Wohin immer du gehst, ich gehe mit dir mit. Und das ist eigentlich dasselbe, jetzt übertragen auf unsere Situation, was wir tun, wenn wir unser Leben Jesus geben. Wenn wir sagen, Herr, komm in mein Leben, ich folge dir. Ich gebe mein Leben dir ganz, was immer du mit mir vorhast, was immer dir wichtig ist, welche Wege du immer mit mir gehen möchtest, ich folge dir. Es ist nichts anderes, als was dieser Mann hier sagt, in der damaligen Situation, wo er Jesus begegnet ist. Und ihr Lieben, es ist doch schon ein bisschen überraschend, wenn man nun hört, welche Antwort Jesus ihm gibt. Denn in der Antwort Jesu, da kommt überhaupt keine Begeisterung durch. Ich würde mir vorstellen, dass Jesus antwortet, toll, ja, komm, folge mir nach, Halleluja, ja, oder irgendetwas Ähnliches, was Jesus noch besser kann, als ich jetzt ausdrücken, ja. Irgendeine Begeisterung oder irgendeine Freude. Aber wenn man dann liest, was er sagt, dann hat man den Eindruck, wie wenn Jesus sagen würde, warte mal. Bevor du diese Entscheidung triffst, bitte bedenke etwas. Das ist schon bemerkenswert. Und ihr Lieben, ich möchte es vielleicht so sagen, ich vermute es so, dass die drei Leute, die hier zu Jesus gesprochen haben, wo es um die Nachfolge geht, wahrscheinlich die Tragweite dessen, was Jesus ihnen an Antwort gegeben hat, gar nicht im Augenblick ermessen. Aber das ist bei uns auch so, wenn wir unser Leben Jesus oft geben, dass wir die Tragweite gar nicht verstehen und dass Jesus hier nicht nur in seinen Antworten, das ist auch wichtig, auf die spezielle Situation der Einzelnen direkt eingeht, sondern er spricht eigentlich wie eine Botschaft für alle Jünger aller Zeiten, die ihm einmal nachfolgen werden. Er spricht über das Aktuelle hinaus sehr grundsätzlich. Das, was er hier in Antworten gibt, ist nicht nur eine Antwort für die drei Leute in ihrer Situation, sondern es ist eine grundlegende Antwort an alle. Und so müssen wir es auch lesen, deswegen wurden sie auch aufgeschrieben. Denn es sind Botschaften nicht nur der damals, das kann man vergessen, weil es für den Einzelnen nur zutrifft, sondern es sind auch Botschaften, die eben auch für uns in dieser Weise sozusagen auch gegeben sind. Ihr Lieben, und jetzt antwortet Jesus. Und er sagt als erstes, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Da klingt das an, was vorher in den Versen steht, dass er in Samarien eine Unterkunft gesucht hatte und er fand keinen Platz, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Das war ein Beispiel gleich sozusagen, ein wörtliches Beispiel. Aber ihr Lieben, das, was Jesus hier sagen will, ist viel mehr als nur die Tatsache, dass er zum Ausdruck bringt, ja, also er hat jetzt keinen Platz im gefunden, sondern Jesus sagt damit, ich sage es in einem Wort einmal so grundsätzlich, der Weg, den Jesus gegangen hat, war ein Weg der Heimatlosigkeit. Und das ist jetzt ein wichtiger Begriff. Heimatlosigkeit. Jesus hat keine irdische Heimat gehabt. Warum? Weil er keine irdische Heimat haben wollte. Das war seine Wahl. Die Welt und alles, was diese Welt bieten kann, war nicht seine Heimat. Und damit sagt er etwas, liebe Leute, die ihr mir nachfolgt. Wenn ihr mir nachfolgt, dann verliert ihr eure irdische Heimat. Das ist eine Herausforderung. Und das ist nicht nur am Anfang. Am Anfang versteht man es noch gar nicht, sondern erst wenn man dann anfängt, Jünger zu sein, versteht man, was für eine Herausforderung das ist. Ihr Lieben, das Leben, bevor wir Jesus unser Leben geben, ist ein Leben verwurzelt in dieser Welt, verwurzelt in den Dingen dieser Welt, in all dem, was diese Welt uns geben konnte und geben kann an Schönheit, an Attraktivität, an Lebensgrundlage, Lebensexistenz und alles, was man damit verwenden kann und auch sagen kann. Und wir alle sozusagen haben uns danach ausgestreckt, unser Leben zu verwurzeln in dieser Welt. Also alles zu tun, dass wir unsere Lebensgrundlagen in diese Welt eingebettet sind und dass wir uns einleben, einnisten in diese Welt. Alles ist darauf ausgerichtet. Und Jesus sagte, wenn du mir nachfolgen willst, sagt er zu diesem Mann, dann musst du entwurzelt werden von dieser Welt. Ja, eine größere Herausforderung gibt's ja kaum, nicht wahr? Also wir müssen da schon, also diese Herausforderung auch wahrnehmen. Du musst entwurzelt werden von dem, was dir in dieser Welt wichtig ist, was dir diese Welt bietet, was du in dieser Welt erreichen möchtest. Du lebst zwar in der Welt und arbeitest, aber lebst nicht mehr von der Welt. Die Welt ist nicht mehr das, mit allem, was sie uns bieten kann und alles, was sie uns bieten möchte, worauf unser Leben gegründet ist. Das verlierst du. Und wenn du nicht bereit bist, das zu verlieren, kannst du nicht mein Jünger sein. Jesus ist da ganz klar. Da gibt es für ihn nicht so Kompromisse, ein bisschen so und ein bisschen so. Unser Bürgerrecht ist im Himmel, sagt Paulus in Philipper 3. Und in Hebräer sagt der Hebräerbrief über die Erzväter Abraham und so weiter, sie waren Fremde auf dieser Erde, denn sie wussten, dass ihre Heimat ist im Himmel. Sie haben sich nicht eingenistet auf dieser Welt. Buchstäblich sind sie gewandert, ja? Aber es meint ja viel mehr, dass sie es einnisten, dieses Einwurzeln in den Dingen dieser Welt. Und Jünger sein heißt entwurzelt werden. Die Wurzeln sozusagen ausreißen lassen. Loszulassen von den Dingen, die uns bisher so wichtig waren und auf die wir unser Leben gebaut haben, gegründet haben und alle diese Dinge. Das ist ja ein großes Thema, darüber könnte man ja noch viel, viel, viel mehr sagen. Aber das ist wichtig. Unser Bürgerreich ist im Recht, ist im Himmel. Christen fangen an, aus der Welt entwurzelt zu sein und himmlisch zu leben. Das heißt, von den himmlischen Werten her, von den himmlischen Dingen her, von dem, was Jesus uns anbietet, von seinen Gedanken, seinem Willen, sein Reich, seine Absichten und so weiter. Und wer das erfüllen will, in dem Nachfolge Jesu, das heißt, ich gehe mit Jesus mit, dann kann ich nicht mitgehen, wenn ich noch in dieser Welt verwurzelt bin. Weil da muss ich mich entscheiden. Und das ist die Entscheidungssituation, die nicht nur einmal getroffen wird, am Anfang unseres Weges mit Jesu, wo wir das ja noch gar nicht so richtig verstehen, sondern erst im Laufe der Zeit merken wir, was da alles, wie sehr wir eigentlich immer noch in der Welt verwurzelt sind und Jesus eine Wurzel auch nach der anderen manchmal extra herausziehen muss oder uns lehren muss, da herauszukommen. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und das ist sozusagen eine Frage nach der Heimat. Wo ist unsere Heimat? Das, wo wir uns wohlfühlen, wo wir uns einrichten. Die Welt, wir richten uns ein, dass alles klappt in dieser Welt. Ja? Und Jesus sagt, wenn du das nicht loslässt, also bereit bist, um meinetwillen etwas zu lassen, dann kannst du nicht mein Jünger sein. Das heißt ja nicht, dass wir jetzt alles kappen, was wir in dieser Welt tun und ins Kloster gehen. Das ist ja nicht gemeint, sondern es geht immer um Jesu Willen. Ja? Wenn Jesus sagt, dies oder jenes, dann darf das, woran ich jetzt gerade gewurzelt bin, hier bin in dieser Welt, nicht ein Hindernis sein, dass ich trotzdem Jesus folge. Muss ich das kappen? Diese Verwurzelung. Das ist eine Lebenseinstellung, um die es da geht. Nun, wir müssen ausgerichtet sein auf diese neue Heimat, diese Heimat, die oben ist. Und das ist das, was Jesus sozusagen hier meint. Und wenn wir auf diesem Weg gehen, dass wir Jesus nachfolgen, entwurzelt aus dieser Welt, dann hat das auch damit zu tun, und das ist sehr wichtig, dass wir merken, Das kann uns auch manches Leid bedeuten. Das ist kein leichter Weg. Das ist ein Loslassen von irdischen Dingen. Das kommt dann noch einmal. Aber es ist nur wichtig, dass wir es auch von Anfang an verstehen. Dann kommt das zweite Gespräch. Er sprach aber zu einem anderen, und jetzt ist es umgekehrt, jetzt sagt Jesus zu einem anderen, folge mir nach. Vorher hat einer zu Jesus gesprochen, ich will dir folgen, jetzt ist es umgekehrt. Jesus sprach zu ihm, folge mir nach. Der aber sprach, Herr, erlaube mir vorher hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Allerhand, was Jesus da sozusagen dem da entgegenhält. Auch da müssen wir ein bisschen drüber nachdenken, also ein klein wenig, in welche Richtung das auch an dieser Stelle zunächst einmal gesagt ist. Ihr Lieben, was Jesus hier ganz grundsätzlich sagen will, ich sag's in zwei Stichworten. Mir hilft das immer, wenn ich etwas auf den Punkt bringen kann, ja, und dann von dem Haus her Dinge nachdenken kann. Das, was Jesus mit dieser Antwort meint für die Nachfolge. Nachfolge hat immer eine große Dringlichkeit. Und zweitens, sie hat Priorität vor allem anderen. Das sind die beiden Dinge, die hier Jesus irgendwie zum Ausdruck bringt. Eine große Dringlichkeit. Das heißt, sie duldet keinen Aufschub. Es gibt nichts aus der Blickwinkel Jesu, und das ist eben der Blickwinkel Gottes, bitte, das ist immer wichtig, ja. Es sagt ja Jesus, nicht irgendein anderer Mensch, das ist wichtig. Wenn Gott etwas für dringlich erachtet, dann ist es dringlich vor jeder anderen Dringlichkeit, sogar wenn es um Familienangelegenheiten geht. Wenn es Gott sagt, ja, wenn es ein anderer Mensch sagt, ist was anderes. Aber hier geht es um diese Sache, dass hier wir sozusagen nicht etwas zurückschieben können, das Reich Gottes zugunsten einer Familienangelegenheit oder anderen Dingen, die wichtig sind. Es geht um diese Dringlichkeit. Und diese Dringlichkeit ist immer gegeben. Diese Dringlichkeit ist von Jesu eine grundsätzliche Sache. Er sagt nicht hier und da einmal, das ist die grundsätzliche Botschaft, die dahinter steht. Über diesen Einzelfall hinaus, von dem hier die Rede ist. Die Nachfolge Jesu ist immer dringend. Man kann sie nicht auf die lange Bank schieben. Länger oder weniger lang. Ja? Und sie hat immer Priorität. Dringlichkeit und Priorität gehört zusammen. Es ist immer Stelle Nummer eins. Das, was Jesus möchte, das, was ihm wichtig ist für unser Leben, ist immer Nummer eins. Trachtet zuerst. Das ist es zuerst, spielt hier eine Rolle. Und Jesus packt diese Antwort in einen sehr eigenartigen Satz. Er sagt zu diesem einen Mann, der zuerst sagt, ich muss zuerst noch etwas tun. Und Jesus sagt, nein, dringlicher ist das Reich Gottes. Das hat Priorität. Er sagt, ich muss zuerst noch etwas tun. Ja, dann folge ich dir. Und was er tun möchte, ist ja nichts Kleines. Ist ja keine Nebensächlichkeit, ja. Es ist ja auch bewusst, Jesus benutzt ja auch hier diese Geschichte oder dieses Wort, diese Situation von diesem Mann, der sagt, lass mich noch meinen Vater vorher begraben. Also das gehört ja zu den Grundaufgaben eines Sohnes und zur Pietät in einer Familie, dass man auch seinen Vater begräbt. Nur, es ist jetzt nicht ganz klar, es wird auch nicht ausgesprochen, was damit gemeint ist, jetzt im Sinne von, ist der Vater jetzt, liegt er gerade im Sterben und jetzt wartet er noch, bis soweit ist. Er kann nicht weg, weil er muss den Vater noch betreuen. Oder ist der Vater schon gestorben und es ist sofort die Beerdigung, es ist eher anzunehmen, nehme ich an, das andere, das erste, weil im Israel wird man am nächsten Tag, manchmal sogar am selben Tag, findet die Beerdigung statt. Das wäre ja kaum ein Aufschub in dem Sinne, ja. Aber das klingt so, ich muss mich doch um meinen Vater noch kümmern. Er liegt im Sterben. Lassen wir es jetzt dahingestellt sein, was jetzt genau gemeint ist. Aber darum geht es. Und ihr Lieben, da hinein sagt Jesus dieses Wort. Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. nicht leicht, diesen Satz gut zu verstehen. Ich versuche, etwas auszusprechen, wo ich denke, was im Hintergrund ist, weil Jesus redet hintergründig hier. Und er redet allgemein in eine Situation hinein für alle Jünger, nicht nur für diesen einen Mann. Er erhebt diese Situation des Begräbnisses oder des Todes dieses Vaters in eine andere Ebene und sagt, lass die Toten ihre Toten begraben. Und was ich empfinde, was damit gemeint ist, ist, wenn jemand Jesus nachfolgen will, dann soll er sich nicht mehr mit dem Toten beschäftigen. Dann soll er sich nicht mehr mit dem Toten, ja, als allgemeiner Begriff, seine ganze Aufmerksamkeit schenken. Tod ist im Sinne der Bibel das, was unter der Macht des Todes, der Sünde und der Welt steht. Beschäftige dich, wenn du mein Jünger sein willst, mit den toten Dingen, sage ich es mal so. Beschäftige dich nicht mehr, deine ganze Aufmerksamkeit mit dem darauf zu lenken, was tot ist, was nichtig ist, was irdisch ist, was vergänglich ist, was sündhaft ist, was nichts mit dem Reich Gottes zu tun hat, sondern geh du und verkündige das Reich Gottes. Und das Unterschied zwischen dem Tod und dem Reich Gottes ist Tod und Leben. Beschäftige dich nicht mit den toten Dingen. Das ist wichtig für jeden Jünger. Wenn du mein Jünger sein willst, dann bist du nicht mehr unter der Macht des Todes, nicht mehr unter der Macht der Sünde, nicht mehr unter der Macht der Welt, denn sie ist in Jesus besiegt. Jeder, der Jünger Jesu ist, lebt nicht mehr unter der Macht des Todes und der Sünde und der Welt, sondern unter der Macht des Lebens. Das Leben ist eingezogen. Und du verkündige das Leben, das im Reich Gottes verkündigt wird. Die Beschäftigung mit dem Toten überlass den Toten, sagt Jesus. Das sind die geistlich Toten, könnte man sagen. Ja, die geistlich Toten in der Bibel sind die nicht zu Jesus gehören, die nicht Jesus nachfolgen, die nicht mit Gott leben, die nicht im Glauben stehen. Sozusagen, das sind diejenigen, die tot sind. Die beschäftigen sich mit den toten Dingen. Die geistlich tot sind, die legen ihr ganzes Augenmerk darauf, die toten Dinge zu, mit den toten Dingen sich zu beschäftigen und auch. Aber du das nicht, du Jünger Jesu. Wende dich ab von dem Tod, von der Macht der Welt, von der Macht der Sünde, denn in Jesus ist diese Macht gebrochen. Und du wende dich dem Leben zu. Wenn du mir nachfolgst, wendest du dich dem Leben zu. Dem, was sozusagen durch mich in diese Welt hineingekommen ist, Auferstehung und Leben. Das Zweite, was damit verbunden ist, und das hat jetzt unmittelbare Auswirkungen auch auf diesen Menschen hier und auch auf uns. Ihr Lieben, diese Aussage hat auch etwas zu tun, dass Nachfolge einen direkten Einfluss hat auf unsere Bindung an unsere Familie. Ihr Lieben, das ist einfach eine Tatsache, wie wir sie mehrfach in der Bibel sehen. Wir dürfen es nur nicht missverstehen. Die Bindung an Jesus ist höher als die Bindung an meine Familie. Das ist noch keine Abwertung der Familie. Das wird dann leicht so verstanden. Das ist aber überhaupt nicht gemeint. Nur, lass das nochmal sagen. Die Bindung an Jesus, der Gehorsam an Jesus, zu Jesus, die Abhängigkeit von Jesus ist stärker als die Bindung zu jedem einzelnen Familienmitglied. Kind, Vater, Mutter, Schwester, Bruder, Kinder, Jesus zählt das an anderer Stelle sehr deutlich auf. Die Bindung an Jesus ist stärker. Das heißt nicht, wenn Jesus sagt, binde dich mehr an mich als die Familie, das heißt eben nicht, vernachlässige die Familie. Das hat er nie gesagt, Jesus. Das würde man ihm unterstellen, wenn man ihm das sagen würde. Diese Stellen, die hier gemeint sind, das nicht. Sondern es geht um eine Priorität. Wenn Jesus zum Beispiel sagt, wer Vater und Mutter und Eltern, also und Kinder und Schwestern und so weiter hasst, nicht hasst, um meinetwillen, der kann mir nicht nachfolgen, kann nicht mehr Jünger sein. Dieses Wort hassen, ihr Lieben, ist ja nicht ein Gefühl gemeint, sondern ist eine Entscheidung gemeint. So wie Liebe ist ja auch nicht immer nur ein Gefühl, sondern eine Entscheidung, die wir treffen. Und was Jesus damit sagen will, wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, der kann nicht mein Jünger sein. Also wenn man das Wort hassen übersetzen will, positiver ausgedrückt, dann würde ich sagen, wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, mehr der Mutter oder der Schwester oder dem Bruder hingegeben ist als mir, mehr abhängig ist von ihnen als von mir und mehr ihnen dient als mir und, der kann nicht mein Jünger sein. Das ist eine Prioritätenfrage, ja? Es heißt nie, du sollst deine Mutter und deinen Vater nicht ehren. Das ist ja ein Gebot, das ist ja gar keine Frage, das ist ja nicht gemeint. Sondern es ist gemeint, dass in gewissen Situationen, wo es Konfliktfälle gibt, zum Beispiel, wo die Bindung an die Familie und meine Bindung an Jesus in einen Kontrast tritt, dass meine Familie irgendjemand etwas von mir möchte oder etwas von mir verlangt, wovon ich genau weiß, dass Jesus es nicht möchte, dann stehe ich in einer Entscheidungsfrage. Und wenn ich dann an dieser Stelle mich für Jesus entscheide, gegen meinen Vater, Mutter, Kind und so weiter, wer auch immer, dann heißt das nicht, dass ich mich vollkommen getrennt habe von meiner Familie, sondern ich habe eine Priorität ausgedrückt. Deswegen kann ich meine Eltern, meine Brüder, Schwestern von ganzem Herzen lieben, das ist nicht die Frage. Aber wer die Familie mehr liebt als Jesus? Und das sagt Jesus sehr stark, weil er sagt ja auch an einer anderen Stelle, wenn jemand, also ich bin gekommen, sozusagen ein Schwert in die Familien hineinzubringen. Wenn jemand innerhalb einer Familie anfängt, Jesus nachzufolgen und die andere Teil der Familie ist nicht folgt Jesus nicht nach, dann gibt es ständig Konflikte. Das ist einfach so. Und hier müssen ständig Prioritäten gesetzt werden. Und die Priorität heißt nicht, okay, ich lasse die Familie, ich lasse mich scheiden von meiner Frau oder ich kümmere mich nicht mehr. Das ist ein kompletter Unsinn, das ist nicht gemeint. Sondern es ist damit gemeint, dass ich vor der Herausforderung stehe, auch innerhalb meiner Familie, wie, was auch immer, das jetzt, wie groß man den Verband jetzt auch sieht, klar, Jesus nachzufolgen. Aber wisst ihr, es gibt ja dieses herrliche Wort, wo Jesus sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, da wird euch alles andere zufallen. Das heißt, wenn ich mich klar für Jesus entscheide, nicht gegen die Familie, nicht gegen meine Kinder und so weiter, sondern für Jesus, das ist jetzt nicht gegen, im Sinne von, ich mag euch nicht, ja, dann wird Jesus selber für die Familie sorgen. Ich werde es nie vergessen, wie die Uli, meine liebe Frau, damals, wie das sechste Kind geboren wurde, da waren wir in einer Situation, wo ich gesagt, die Uli war in einer Situation, wo sie gesagt hat, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich möchte so gerne im Reich Gottes mitarbeiten, aber ich kann nicht. Mit sechs Kindern geht das nicht, nicht in dem Maße. Und sie war dann in einer Freizeit in Kärnten, und dort hat sie wirklich mit Jesus gerungen, Herr, was soll ich tun? Ich möchte so gerne dir dienen, aber ich will auch die Familie natürlich nicht im Stich lassen. Und da hat Jesus ihr eine Antwort gegeben. Sie hat das wirklich wie einen Satz gehört. Sie hat gehört, wie Jesus zu ihr sagt, wenn du das Reich Gottes an die erste Stelle setzt, sorge ich auch für deine Kinder. Das heißt nicht, schieb die Kinder ab. Wenn du das Reich Gottes, und ich zeige dir, wie das geht, so ist es gemeint, ja. Ein paar Monate später hat Gott es geschenkt, dass eine junge Dame, die Angelika Wolf, damalige, also damals war es noch nicht Wolf, die ist zu uns gekommen, hat sich angeboten, dass sie im Haushalt mithilft. Plötzlich war die Uli freigesetzt. Ein Jahr später, wie sie dann weg ist und geheiratet hat, den Fritz Wolf, dann kam über Vermittlung von Jugend mit einer Mission, Bruce und so weiter, die Angie. Wie ein Geschenk vom Himmel. Und ihr wisst, schon länger da seid, was für ein Geschenk die Angie für uns geworden ist und wie sehr die Uli freigesetzt wurde. Und das war nicht eine Vernachlässigung der Kinder. Jesus hat selber dafür gesorgt. Er hat uns das so deutlich gemacht. Ihr Lieben, jeder muss da in seiner Stelle, an seiner Fragestellung, in seiner Situation, wo es, worum es geht, eine Entscheidung treffen. Aber es gilt, was Jesus hier zu ihm sagt, hier zum Ausdruck bringt, die Bindung an die Familie, die darf nicht größer sein als die Bindung an Jesus. Wenn Jesus etwas will und ich mich daher in dieser Situation entscheiden muss, um Jesu willen etwas zu tun, etwas zu handhaben, irgendeinen Weg zu gehen und ich muss daher sozusagen die von der Familie oder sonst etwas ein wenig zurückstellen, dann wird Jesus dafür sorgen, dass das nicht zum Schaden wird. Aber es muss von Jesus kommen. Ja? Wenn irgendjemand zu uns käme und sagt, mach das und das und das und ihr müsst das machen und so weiter, dann ist es was anderes. Wenn Jesus es sagt. Wenn Jesus es sagt. Aber er erspart uns nicht diese Entscheidungen, ihr Lieben. Das ist ganz wichtig. Es geht um Jesu Willen und es geht darum, dass wir uns auch hier entscheiden, dass wir nicht von diesen davon lassen, dass wir uns auch in Konfliktsituationen eindeutiger für Jesus entscheiden. Da haben viele falsche Entscheidungen getroffen, dass sie immer nachgeben, um des Friedens willen und allem möglichen. Man muss ja lieb und nett sein und so weiter. Aber manchmal kann Jesus auch sagen, bleib jetzt zu Hause bei deiner Familie und geh jetzt nicht dorthin. Wenn Jesus es sagt, das ist der Punkt. Aber grundsätzlich gilt, hör auf Jesus und mach nicht eine Regel. Jesus muss sagen, was du in deiner Familie, sozusagen, wo du deiner, wie du diese Frage nach der Bindung an Jesus und die Bindung an deine Familie ausleben sollst. Aber es wird eine Auswirkung haben. Es wird eine Auswirkung haben, ihr Lieben. Und auf das müssen wir uns auch gefasst machen. Ich denke mir oft, ich habe mir in früheren Zeiten oft, wenn wir Glaubensseminare gemacht haben, das war noch damals, wie ich evangelischer Pfarrer war, kann ich mich erinnern, dass ich mir das oft gedacht habe. Es war nämlich so, dass dann meistens bei diesen Glaubensseminaren war immer nur die Hälfte einer Ehe da, entweder der Mann oder die Frau. Waren selten beide da. Und dann hat einer sein Leben Jesus gegeben und ich habe immer gedacht, oh weh, was wird das jetzt in die Ehe hineinbringen? Es wäre doch schön, viel besser, wenn beide da gewesen wären, beide jetzt eine Entscheidung getroffen hätten. Und es war dann auch so. Bei vielen begann dann das Problem. Als sie ihr Leben Jesus gegeben haben, das war dann auch für den Partner so, wie wenn, ich sag's einmal so, das ist so, ein bisschen was Ähnliches, das hat mit Eifersucht zu tun, wie ein Ehebruch. Ja? Jemand hängt sich an Jesus mehr als an den Ehepartner. Das spürt der andere sofort. Und jetzt beginnen Entscheidungen. Und egal in welcher Situation man lebt, ihr Lieben, das ist eine sehr ernsthafte Sache. Und Jesus verheimlicht das ja auch gar nicht. Er sagt, es kommt das Schwert in die Familien hinein, wenn jemand mir nachfolgt. Das ist auch sozusagen etwas, was zu Unverständnis führt, Unterscheidung führt. Licht und Dunkelheit ist plötzlich in einer Ehe, in einer Familie. Damit muss man umgehen lernen. Wichtig ist, die Priorität muss Jesus haben. Und das heißt, nicht gewisse Regeln, die Jesus aufstellt, sondern das konkrete Wort, das er mir sagt in dieser Situation. Manchmal heißt, tu es trotzdem, obwohl dein Partner dagegen ist. Manchmal heißt es, nimm Rücksicht auf deinen Partner und stell es noch ein wenig zurück. Das ist so verschieden. Aber Jesus muss es sagen. Das Dritte, was Jesus hier sagt, gehen wir zu den nächsten Versen, zu den letzten Versen. Es kommt wieder einer zu ihm, diesmal ist es wieder umgekehrt, dass der eine Person zu Jesus kommt und zu ihm spricht und sagt, noch einmal, ich will dir nachfolgen und dann hat er sofort eine Einschränkung. Vorher aber erlaube mir, Abschied zu nehmen von denen, die in meinem Hause sind. Wieder etwas Ähnliches, ja? Der andere wollte seinen Vater begraben oder warten, bis es soweit ist. Und Jesus sprach zu ihm wieder eine ganz grundsätzliche Aussage. Niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. ist ja auch nicht eine ganz spezielle Antwort jetzt auf den, sonst wenn er jetzt nur speziell antworten würde, würde er andere Worte wählen. Aber hier ist eine grundsätzliche, ganz grundsätzliche Antwort, die Jesus sagt, weil er sagt, niemand, er sagt nicht du, sondern er sagt niemand, das ist jetzt für uns alle, ja, der seine Hand an den Pflug legt und zieht zurück und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Ihr Lieben, das ist auch ein großes Kapitel, aber es soll ja jetzt nur ein bisschen angedeutet werden, was der Ernst der Nachfolge mit sich bringt. Was hier Jesus zum Ausdruck bringt, sind ja auch wieder verschiedene Dinge. Zunächst einmal, Jesus sagt, die Nachfolge Jesu bringt, das hat der Fritz sehr schön am Anfang gesagt, volle Konzentration auf das Reich Gottes. Er hat gesagt 100%, hat mir gut gefallen. Volle Konzentration auf das Reich Gottes. Keine Ablenkungen. Ich muss das noch und muss noch verabschieden und. Volle Konzentration auf das Reich Gottes und zwar grundsätzlich. Nicht in besonderen Zeiten des Lebens, wo man sich voll konzentrieren muss und dann schlendert man so dahin. Sondern eigentlich ist es grundsätzlich. Der Jesus vergleicht die Nachfolge Jesu mit der Tätigkeit eines Bauern, aber nicht in dem Sinne, dass der Bauer mal 2 Stunden pflügt und dann geht er nach Hause und ruht sich aus. Gemeint ist hier das Pflügen als die Tätigkeit der Nachfolge fürs ganze Leben, ja, dass man es nicht missversteht. Und Jesus sagt hier in diesem Zusammenhang, wer seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, das ist eben sozusagen in diesem Zusammenhang gemeint, dass Jesus sagt, du brauchst, wenn du Jünger sein willst, also die Hand an den Pflug legst, das ist das Bild für Jünger werden, dann brauchst du die volle Konzentration. Warum? Wenn ein Bauer mit den damaligen Werkzeugen eine Furche gezogen hat, mit dem Pferd vorne und dem Pflug hinten dran, und er zurückgeschaut hat, dann ist seine Furche irgendwo hingegangen, wurde nicht mehr gerad. Und dadurch ist er unbrauchbar, ein Feld zu pflügen, wenn er dauernd solche Kurven macht, nur weil er zurückschaut. Ja? Und Jesus sagt auch, wenn du ein Jünger sein willst und das Reich Gottes bauen willst, die Furche ziehen willst, das Reich Gottes bauen willst, dann musst du auf diese Furche konzentriert sein davor. Und nicht dich ablenken lassen von anderen Dingen und schon gar nicht nach rückwärts blicken. Und das ist natürlich hier ein sehr wichtiges Wort, das Jesus hier sagt, von dem Rückwärtsblicken, das nach rückwärts gewandt sein. Ja? Also das hat mit Vergangenheit zu tun. Ihr Lieben, es ist von Jesus aus wird das sehr klar, und das lesen wir dann ja auch in den Briefen immer wieder, dass die Vergangenheit, das, was zum alten Leben gehört, was oft auch in unser neues Leben mit hereinkommt, also in unser Sein mit Jesus, dass sozusagen das immer eine Kraft besitzt, die uns anzieht, die uns bindet oder Seile an den Füßen ist und uns zurückhält und ablenkt und nicht fähig macht, gerade nach vorne zu gehen. Entweder, dass wir stehen bleiben müssen, weil es nicht mehr weitergeht. Das ist ja dann auch so bei einem Bauer, wenn er nach hinten schaut, dass er dann immer langsamer wird und denkt sich, na, wo fahre ich denn da jetzt hin? Da bleibe ich lieber stehen. Man bleibt stehen, man wird zurückgehalten, man kommt in ein Gefängnis. Übrigens, die Vergangenheit ist ein großes Thema für Jesus, dass wir von dieser Vergangenheit, von dem, was in der Vergangenheit eine Bindung ist, ein Gefängnis ist, etwas Belastendes ist, etwas, was zurückhält, loskommen. Wenn wir ständig gebunden sind, ständig nach hinten schauen, weil wenn wir nicht los sind, wird es unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Wir werden immer mit der Vergangenheit beschäftigt sein, mit dem, was in der Vergangenheit ist. Und da gibt es so viel, ich kann das gar nicht alles aufzählen. Und das ist auch wieder etwas, was Jesus uns aufzeigen muss. Es kann sein Enttäuschungen, die wir erlebt haben. Mit Jesus. Das kann ein Gefängnis werden der Vergangenheit. Wir haben so oft gebetet und es ist nichts passiert. Das kann ein Gefängnis werden, das uns hindert, nach vorne zu schauen und zu vertrauen, dass Gott unsere Gebete doch erhört, weil wir so oft enttäuscht worden sind. Verheißungen, die nicht in Erfüllung gegangen sind, durch viele Jahre hindurch, können aus der Vergangenheit immer wieder uns binden. Schicksalsschläge, Ereignisse, die in unserem Leben vorgekommen sind, die wir nicht verstehen, die wir nicht einordnen können, wenn wir nicht sozusagen losgekommen sind davon, ist es wie etwas, was uns zurückhält. Unser ganzes Vertrauen zu Jesus ist gebunden, weil wir ihm nicht mehr vertrauen können. Es passiert ja wieder etwas. Schuld, die nicht vergeben ist, die Unversöhnlichkeit zum Beispiel, ja, ist etwas ganz, ganz Entscheidendes, was uns bindet, was uns nicht möglich macht, nach vorne zu blicken. Traditionen, es war immer so und so muss es auch immer bleiben. Und wenn Jesus uns sozusagen einen neuen Weg führen will, können wir nicht, weil wir an unsere Traditionen gebunden sind, an unsere Verhaltensweisen gebunden sind. Und da gibt es jetzt vieles, was man aufzählen könnte. Wenn wir irgendwo in unserer Vergangenheit Dinge noch nicht gekappt haben, losgelöst haben, sind wir gefangen. Und Gefangenschaft heißt auch, unser Augenmerk liegt darauf. Ständig zieht es unseren Kopf nach hinten, wenn ich so sagen kann. Und damit sind wir nicht in dieser Weise auch frei, das Reich Gottes zu dienen. Ihr Lieben, der Apostel Paulus schreibt ja ein herrliches Wort, wo er im ersten Korintherbrief zum Beispiel schreibt, er sagt, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Ich jage nach dem vorgesteckten Ziel. Das ist es, was hier gemeint ist. Es ist dasselbe, was hier Jesus mit dem Pflug sagt. Ich vergesse, was da hinten ist. Und vergessen heißt nicht nur, ich denke nicht dran, sondern vergessen heißt Freisetzung von der Vergangenheit. Überall, wo ich merke, und das zeigt mir ja Jesus, dass ich aus der Vergangenheit heraus, mit schlechten Erfahrungen oder was auch immer ist, oder Unversöhnlichkeit, gefangen bin, dann muss ich es angehen und Jesus bitten, dass er mich loslöst von dem, was in der Vergangenheit ist. Dann werde ich frei, nach vorne zu schauen. Und ich vergesse, was da hinten ist. Das ist ein Loslösungsprozess, das ist ein Freisetzungsprozess. Und dann, ich jage nach. Jage nach heißt nicht, ich spaziere so Jesus irgendwie nach, manchmal schaue ich da auf meinen Weg, dann betrachte ich links und rechts die Landschaft und plötzlich, Jesus ist ja verschwunden, irgendwo schon. Ich jage nach. Das ist das, was Paulus macht. Und er meint seiner Berufung, er jagt seiner Berufung nach. Er hat von Jesus her erlebt, wenn ich ihm nachfolge, dann wird er eine Berufung auf mich legen. Und diese Berufung für mein ganzes Leben, der jage ich nach. Das heißt, mit ganzem Einsatz, mit ganzer Hingabe, ungehindert, möglichst ungehindert. Und deswegen wird uns Jesus helfen, Ketten zu kappen und Dinge von uns loszusagen, auch von Dingen. Das geht manchmal nicht auf einmal. Man kommt auch im Laufe der Jüngerschaft drauf, da ist noch etwas, was mich hindert. Man muss nicht dauernd suchen danach, aber Jesus zeigt es mir eh. Aber dann, dass wir es auch uns davon lossagen und uns dann sozusagen ganz nachjagen. Wenn wir dieser Berufung nachjagen, dann werden wir alles andere diesem Nachjagen unterordnen. Amen. Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass du mit uns sprichst als solchen Jüngern, denen du vertrauen möchtest, dass wir auch das, was du sagst, auch wenn es höchste Herausforderung ist, dass wir das annehmen. Weil du sagst, das ist ja zum Besten. Du meinst ja damit, dass wenn wir diese Herausforderungen annehmen, unser Leben genau zu der Erfüllung kommt, wozu du es berufen hast. Und das wollen wir ja auch, Herr. Herr, und wenn du uns da Wege führst, die gar nicht so unsere Wege sind, wenn wir da auch durch Leid hindurch müssen, wenn es auch durch Tod geht, das heißt, dass wir Dinge loslassen müssen, weglassen müssen, opfern müssen, hergeben müssen, auf den Altar legen müssen. Herr, wir wollen das auch, um deinetwillen. Herr, wir bitten dich, dass du uns zeigst, wo wir noch verwurzelt sind in dieser Welt, wo wir noch nicht loslassen können, weil da Wurzeln geschlagen sind, wo wir unsere Heimat immer noch in dieser Welt haben. Mit unseren Wurzeln. Und Herr, ich bitte dich so von ganzem Herzen, dass du uns durch deinen Heiligen Geist auf diesem Weg der Nachfolge begleitest. Du bist ein guter Herr und du zeigst uns immer genau das, was für jeden von uns in seiner Situation wichtig ist und dran ist. Herr, auch ich bitte auch für diejenigen unter uns, die vielleicht in Familienverhältnissen leben, wo sie allein sind als Jünger Jesu und immer wieder Entscheidungen treffen müssen, die diesen Konflikt sehr gut kennen. Das ist kein leichter Konflikt, das bringt auch manchmal viel Leid mit sich. Herr, du ersparst uns diese Konflikte nicht, aber du bist mit uns. Und wir wollen dir vertrauen, Herr, dass wenn wir für dich entscheiden, weil du es uns sagst und was du uns auch sagst, Herr, dann wirst du auch für unsere Familie sorgen. Denn die Familie ist dir nicht egal. Und dafür danken wir dir, Herr. Herr, wir wollen Menschen sein, die die Hand an den Pflug legen und nicht zurückblicken. Wir möchten bereit sein, Herr, auch unsere Vergangenheit loslassen zu können durch die Kraft des Heiligen Geistes. Lehre uns, wie das geschieht. Und zeig uns auch Dinge, wo da noch Bindungen sind. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür, Herr, dass das alles ausgesprochen wurde von dir, weil du uns liebst und weil du Gott bist. Und deswegen wollen wir auf dein Wort hören. Es ist kein menschlicher Rat. Es sind Worte des Lebens, weil sie aus dir kommen. Und dafür preisen wir dich. Amen.